GFL Football. Der GFL Podcast mit Thorsten Sell.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge This is GFA Football Podcast. Mein Name ist Thorsten Sell und das Ganze wird euch präsentiert von New Yorker. Wir beachten nicht nur die GFA 1, sondern auch die GFA 2 und haben einen neuen Gast in der GFA 2 mit dabei. Chris Wittfeld von den Krefeld Ravens. Neuigkeit oder beziehungsweise neu ist ja auch so ein bisschen euer Motto. Seit 2007 gibt es euch erst. Kannst du uns da irgendwas zu erzählen?
Genau, also es ist 2017, seitdem wir drin sind, sind dann 2018 in den Spielbetrieb gegangen und ja, jetzt dürfen wir uns Mitglied im GFL 2
Zirkus,
ich wollte es gerade selber sagen, im GFL 2 Zirkus nennen, genau.
Chris, erstmal herzlich willkommen. Schön
dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung.
Na, aber selbstverständlich. Also viele Faktoren, die da natürlich mit reinspielen, warum wir euch jetzt hier featuren. A, weil wir natürlich dann immer in der GFL 2, ohne das despektierlich zu meinen, das ist für die große Football-Masse ja immer noch mal so ein bisschen Blindspot und auch gerade die Teams, die da reinkommen. Krefeld Ravens, du hast es selber gesagt, seit 2018 erst Spielbetrieb. Seitdem eine einzige Niederlage und 5 Aufstiege, wenn ich das richtig recherchiert habe.
Korrekt.
Wie funktioniert das da in Krefeld?
Also es ging eigentlich relativ flott los. Wir haben das Tryout gemacht, wie es jeder macht. Also ich glaube, als erstes mal zu sagen, wir haben das Rad nicht neu erfunden in Krefeld. Ganz viele Sachen sind vielleicht auch in manchen Situationen eine glückliche Fügung gewesen. Und ansonsten ist es, glaube ich, auch viel Fleiß und viel harte Arbeit gewesen. Und dann vielleicht auch an den richtigen Stellen mit maximaler Transparenz auch zur Stadt beispielsweise gearbeitet. Aber angefangen hat das Ganze, wir sind direkt mit Social Media gestartet. Damals war es noch eher Facebook. 2017 war so die Zeit, 2018, wo Facebook noch wesentlich stärker gewesen ist. Und da haben wir unser erstes Tryout direkt 138 Spieler gehabt. Auf Asche.
Oh Gott.
Genau, auf Asche. Wir haben, in Krefeld gab es immer schon Football, auch in den 80er Jahren. Das waren die Uerdingen Tomahawks damals. Die gehörten zu Bayer Uerdingen. Die haben da auf dem Platz trainiert, auf dieser riesengroßen Anlage. Dann gab es auch die Krefeld Chiefs und die hatten alle immer das Problem, dass die so ein bisschen Nomadenleben hatten. Das heißt also, die kamen nie irgendwo zur Ruhe, hatten eine eigene Homebase und wir haben damals die Möglichkeit gehabt, also ich bin 3 Monate später dazu gekommen, Dino und Aldo Wolpe haben mit 4, 5 anderen Verrückten haben diese Idee gehabt, in einer WhatsApp-Gruppe die Krefeld Ravens zu gründen. Kann ich vielleicht auch gleich noch mal ein bisschen was zum Namen sagen. Und ich bin dann 2, 3 Monate später dazugekommen und wir haben dann, wie gesagt, mit Facebook gestartet und 138 Spieler. Und warum dann da auf dieser Anlage, das war Kaiser-Wilhelm-Park, wir haben uns als eine Abteilung an einen Fußballverein gehangen. Das heißt, wir hatten dadurch automatisch dann schon mal aus den Fehlern unserer Vorgänger gelernt und hatten damit dann direkt eine Bezirkssportanlage zur Verfügung. Der Verein hatte wenig Mannschaften, das heißt also, wir hatten dann auch die Möglichkeiten, ausgiebig trainieren zu können, was alles natürlich Faktoren sind, die man von anderen kennt, der Kampf um Trainingszeiten, der Kampf um eine Bezirkssportanlage. Und zu dem Zeitpunkt, zu der Jahreszeit im März, konnte man halt nicht auf Rasen trainieren. Der Rasenplatz ist auch da. Also es gab, wie in vielen Bezirkssportanlagen oder auf vielen Bezirkssportanlagen, einen klassischen Tennenplatz, also Ascheplatz und einen Rasenplatz. Und da haben wir dann angefangen. Also da gibt es auch die ersten Bilder, 3. März 2017, genau.
Verrückt. Gut.
Haben aber dann auch direkt genau den Anspruch gehabt, genug Coaches zu haben, die das Ganze dann auch unterstützen können und anleiten können. Und so ging es dann durchweg weiter. Also, ja.
Es klingt ja fast zu einfach. Also einfach mal sagen so, komm, lass uns jetzt hier mal so ein bisschen Football spielen. Wo kamen die Coaches denn auf einmal her? Weil, also ich meine, ein Tryout zu haben, ist ja das eine. Aber da wirklich tatsächlich eine Basis zu haben, um das Tryout auch durchzuführen, ist ja nochmal eine ganz andere.
Also Dino und Aldo Wolpe haben früher selber gespielt auch. Die sind aktive Footballer gewesen. Ich komme ja mehr aus dem Administrativen und Operativen. Und die haben selber gespielt und hatten dadurch ihre Coaches dann teilweise aus Krefeld und Umgebung, haben dann ein breites Netzwerk gehabt, die gesagt haben, ich gehe diesen Weg mit. ich gucke mir das an und ich möchte da gerne ein Teil von dieser Geschichte sein. Also weil auch von vornherein gesagt worden ist, wir wollen ambitionierten Football spielen. Wir haben ein Ziel, das heißt also nicht nur zu spielen, um abends dann irgendwie an der Theke zu sitzen. Klar wird da mal ein Bier getrunken, das ist klar, aber es ist nicht das Ziel, die 90 Minuten zu überleben, um danach ein Bier zu trinken. Und das war immer schon der Anspruch und das hat viele Menschen begeistert. Und beim zweiten Tryout, oder nicht beim zweiten Tryout, aber beim ersten Training dann, beim zweiten Mal Treffen, war dann schon der Westdeutsche Rundfunk dabei, weil die das auch mitkriegten, dass da in Krefeld was los war. Die Zeitungen waren da. Und so ging dann diese ganze Reise, ja, ging dann dieser Train, ging dann los.
Du hast gesagt, du würdest ganz gerne noch was zu dem Namen der Ravens sagen.
Genau.
In Anlehnung an die Baltimore Ravens tatsächlich?
Genau, nicht. Genau. Also das ist nämlich das Lustige, da habe ich mich auch mal mit Sebastian Stolz drüber unterhalten, als wir gemeinsam in Regensburg gewesen sind bei der Redcon.
Ja.
Also wir haben uns bei unserem Namen noch ein bisschen mehr gedacht. Wir wollten, oder Krefeld kommt, das ist jetzt kein Vortrag, aber Krefeld kommt von Krähfeld, also wurde früher auch mit C geschrieben, und so dieses Krähenfeld. Und ja, das ist so das heimliche Wappentier in Krefeld. Und da es aber die Krefeld Crows schon im Baseball gab und die Raben sehr nah oder zu der Gattung der Krähen auch gehören und gleichzeitig das KR unser Kennzeichen ist und KR von Krefeld Ravens, fanden wir dann ganz passend. Und deswegen auch die Stadtfarben schwarz-gelb, ähnlich wie nahezu jeder Verein in Köln rot-weiß ist, ist halt in Krefeld sehr viel schwarz-gelb. Und daher kommt dann auch der Name Krefeld Ravens. Also hat das nichts mit den Baltimore Ravens zu tun.
Tatsächlich muss man ausgebildeter Ornithologe sein, um den Unterschied zwischen Krähen und Raben zu erkennen.
Wussten wir auch nicht. Haben wir uns ein bisschen mit beschäftigt. Hat aber auch unter anderem mit der Größe zu tun.
Ja.
Und der Rabe, das haben wir dann später auch mal rausgefunden, ist einer der wenigen Vögel, die weltweit zu finden sind.
Das hätte ich jetzt nicht gewusst, aber das mit den
ja,
mit
Raben und den Krähen. Hat unser HC mal in einem kurzen, also sind ja so Teamabende dann im Camp, war das mal so ein bisschen das Thema.
Das ist doch schön, wenn er dazu auf jeden Fall noch Zeit hat dann an der Stelle. Wie kam das dann tatsächlich dann so 2018, als ihr euch dann zum ersten Spiel eingefunden habt? Also du hast erzählt, ihr habt auf jeden Fall schon Coaches mit Erfahrung. Wie ist da so das Spieler-Recruiting gewesen? Waren da Jungs dabei, die auch schon höher gespielt haben? Wie hat sich das zusammengesetzt?
Da waren auf jeden Fall schon Jungs bei, die aus höheren Ligen kamen, teilweise aus der sechsten oder der fünften Liga, die halt einfach gesagt haben, ich habe in der Zwischenzeit woanders gespielt, hatte dann vielleicht bei den Tomahawks in der Jugend gespielt, das war ein sehr erfolgreiches Jugendteam gewesen, oder bei den Chiefs und gesagt, okay, jetzt für meine Heimatstadt zu spielen, reizt mich nochmal. Und da waren dann auch viele bei, die dann halt keine Rookies gewesen sind. Aber, und das ist das Spannende auch, es sind auch genauso welche dabei gewesen, die zum ersten Mal mit dem Football und dem Sport in Berührung gekommen sind. Und das war ein interessanter Mix, der dann in der siebten Liga dann auch durchaus zum Erfolg geführt hat, ja.
Gut, ich meine, die siebte Liga und jetzt seid ihr in der zweiten angekommen, halt in Rekordzeit. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, fünfmal aufgestiegen, eine einzige Niederlage nur und das ein 0-10.
17.9.
17. sitzt tief anscheinend.
Nicht mehr, seit dieser Saison nicht mehr.
Okay, weil?
Wir haben dann ja nochmal das Rematch gehabt. Also das Rematch, wir haben ja, das kann man dazu sagen, zwischendurch mal eben kurz, wir sehen das auch nicht als Loss in Bezug auf das Team, dass die irgendwas falsch gemacht hatten. An dem Tag hätten wir, glaube ich, noch 3 Stunden spielen können.
Ja.
Da wäre es kein anderes Ergebnis gewesen, sondern eher wie Lesson. Und zwar, dass wir vom Vorstand da, ich muss dazu sagen, das sind immer noch die gleichen Vorstände wie damals zur Gründung, vielleicht auch was Besonderes, dass wir dem Team einfach zu viel zugemutet haben. Also man war über 2.500 Tage ungeschlagen. Es ging ja um den Aufstieg in die dritte Liga. Wir waren 2.500 Tage ungeschlagen. Wir hatten von der Stadt die Möglichkeit bekommen oder das Angebot bekommen und gleichzeitig auch so ein bisschen die Bitte, nicht auf unserer Bezirkssportanlage zu spielen, sondern in der Grotenburg, damals noch als Baustelle. Da durften 2.500, 3.000 Zuschauer rein. da zu spielen. Das war also was komplett Neues. Man war aus seinem natürlichen oder seinem gewohnten Raum, war man raus. Es ist natürlich für viele, die auch die Grotenburg kennen, etwas Besonderes da zu spielen. Ich meine, da hat früher Atletico Madrid, Bayern München und Ähnliche gespielt, als es noch Bayer 05 Uerdingen gab, also im Fußball. Mhm. Bayer Uerdingen war ja auch mal Pokalsieger 85, also da sind schon ganz berühmte Mannschaften gewesen. Und in diesem, auf diesem Rasen und in diesem Venue spielten wir dann jetzt. Dann hatten wir richtig gute Werbung gemacht für dieses Spiel. Es war das Championship Game gegen die Wuppertal Greyhounds. Es gab keine Karten mehr im Vorverkauf. Es gab keine Tageskasse mehr. Also volle Hütte. Und dieser Druck war für unsere Jungs einfach aus unserer Sicht im Nachgang viel zu groß. Also das Ding nehmen wir definitiv auf unsere Kappe. Aber wir haben da mittlerweile großen Frieden mitgeschlossen. Und es war auch aus unserer Sicht der richtige Zeitpunkt, dass das passieren würde. Weil danach haben wir alles nochmal auf links gedreht. Wir haben uns selber, wir hinterfragen uns nahezu täglich in dem, was wir machen. Das meint man vielleicht gar nicht. Mhm. Aber wir drehen jeden Stein, drehen wir täglich um, den wir irgendwie in die Hand nehmen und gucken uns den von allen Seiten an. Versuchen dann nochmal zu lernen und zu gucken, was vielleicht ob andere schon diesen Stein mal in der Hand gehabt haben und wie es funktioniert hat. Also wir haben, wie gesagt, das Rad ja auch nicht neu erfunden oder die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern versuchen vom Guten zu lernen, was wir überall gesehen haben und natürlich auch aus den Erfahrungen, die teilweise dann ja auch nicht so gut gewesen sind, auch was mitzunehmen. Und genau.
Wo setzt ihr
da? Noch eben den Satz zu Ende. Und deswegen, da sind wir danach, sind wir genau da gelandet, dass wir gesagt haben, wir gehen nochmal an die Coaching-Crew ran, wir gehen nochmal an die Spieler dran, wir gehen an uns als Orga dran, was das Thema Druck angeht. Und an dem Abend allein schon haben 80-90% des Teams gesagt, unfinished business. Also da, wo alle in Deutschland oder NRW gesagt haben, naja, jetzt, wenn die erste Niederlage da ist, es gab ja auch welche, die noch nie verloren hatten, also die mit uns angefangen haben in 2018 und die gar nicht die Situation kennen. Also wir haben meistens in den ersten 3-4 Spielzügen haben wir dann irgendwie 2 Bomben drin gehabt oder ne? Und schon hast du irgendwie mit 3 Touchdowns geführt. Das heißt also auch diese Situation, in einen Rückstand zu geraten und wenn es jetzt nur ein 10-0 ist, kannten teilweise unsere Spieler gar nicht. Mhm. Und das war jetzt das Besondere und die brechen bestimmt auseinander und das ist in dieser Situation gar nicht gewesen, sondern wir sind aus dieser Niederlage extrem stark rausgegangen und haben danach auch deutlich nochmal zugelegt in unserer Spielqualität auch.
Also was ich so raushöre, ist ja wirklich tatsächlich, dass ihr da sehr, sehr viel akribische Arbeit reinsteckt. An welchem Punkt würdest du sagen, dass es zu viel ist und dass es zu sehr Mikromanagement wird an der Stelle? Oder ist das wirklich tatsächlich so euer Ansatz, dass ihr sagt, ja, wir versuchen das wirklich zu analysieren, aber halt eben nicht tot zu analysieren?
Mikromanagement würde ich jetzt ja erstmal damit verbinden, dass wir uns um alles selber kümmern. Also, dass wir jede Karte selber verkaufen und Ähnliches. Wir haben, und das ist auch der große Unterschied, wir haben von vornherein alles so aufgebaut, dass wir irgendwann, weil wir ja wussten, wo wir hin wollten, nämlich in den professionalisierten Amateursport, die Strukturen schon früh geschaffen. Und da haben wir, gerade ich, weil ich da auch eine gewisse Historie habe, auch aus dem Fußball heraus gelernt, oder man sieht das ja häufig, wenn Amateurvereine im Fußball in den Profisport kommen, also in die dritte oder zweite Liga, dann sind die vielleicht spielerisch da, aber nicht von der Organisation. Und da scheitert dann häufig der Verein dran, weil das tut dann sehr, sehr weh, dass innerhalb von 3 Monaten eine Organisation zu schaffen, wo du das sportlich schaffst, aber nicht, wie gesagt, von der Organisation. Und das haben wir so früh schon gemacht, da sind wir häufig für belächelt worden. Wir haben direkt angefangen, nicht nur eine Spitze im Vorstand zu haben, sondern 4, damals waren es noch 4, jetzt sind es 5, 4 Vorstände zu haben, die alle ein Department haben, was sie verwaltet haben, was sie geführt haben und darunter halt wirklich in Departments ein Department Head zu haben, der auch die Verantwortung dafür hat und darunter ganz viele Köpfe, die sich dann da einbringen. Also Beispiel, wir haben ein Mediateam von 10 Ehrenamtlichen. Bei uns sind alle im Verein ehrenamtlich aktiv, auch der Vorstand. 10 Leute plus einen Head mit einem Backup, die im Marketing unterwegs sind. Also da kümmern wir uns auch kaum drum. Wir geben so ein bisschen die Leitplanken vor und ich will nicht sagen steuern, das ist zu viel. Aber wir geben so ein bisschen die Leitplanken vor, was wir uns gemeinsam vorstellen. Das machen wir in gemeinsamen Meetings. Aber auch nicht wöchentlich, sondern einmal im Monat oder vielleicht alle 2 Monate, wenn es da mal was gibt. Vor der Season natürlich vielleicht auch 2-mal. Aber das ist es dann gewesen. Und so haben wir das im Medical Team, in der Field Crew, also die für den Auf- und Abbau des Game Days zuständig sind. So haben wir das an der Sideline und überall aufgeteilt. Also das sind schon früh, ich sag mal in den Anfängen, als wir den Sport begonnen haben, waren das vielleicht 25 Leute, die wir da gehabt haben im Staff, die sich nur um das Senior-Team gekümmert haben. Jetzt sind wir über 40.
Wie motiviert ihr eure Ehrenamtlichen da wirklich tatsächlich für die Ravens dann ja auch wirklich keinen unerheblichen Zeitaufwand zu betreiben?
Also wir haben natürlich auch den großen Vorteil, dass ein Dino vor allen Dingen, also Dino Wolpe und ein Aldo Wolpe, also gerade Dino Wolpe ein extremer Menschenfänger ist. Er ist dann nochmal ganz besonders, Leute zu motivieren, gerade im Sport. Und wir alle, die sonst auch im Vorstand sind, leben einfach diese Ravens. Also das ist für uns alle etwas ganz Besonderes, das zu kreieren und diese Begeisterung halt vorzuleben. Und dadurch zünden wir natürlich ganz viele Menschen um uns herum an. Also sei es Sponsoren, die wir für uns gewinnen, aber auch Leute, die mit denen wir sprechen, wo wir sagen, hey, du könntest zu uns passen. Hast du nicht Lust, dich bei uns einzubringen? Dann kommt meistens der Satz, ja, ich guck mal, ich bringe mich da mal ein bisschen ein und das ist für uns schon genug. Dann lassen wir die 1-2 Mal mitlaufen und dann sind die auf einmal so, brennen die so lichterloh, dass wir immer eher die Situation haben, die Menschen und unseren Staff und die ganzen Leute drumherum eher immer so ein bisschen zu bremsen, weil wir halt auch der Meinung sind, und jetzt 10 Euro ins Phrasenschwein, die Pflanze wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Also auch wenn wir nicht diesen Eindruck machen, aber wir haben ganz viele tolle Ideen. Wir sagen aber auch, entweder machen wir sie 100% und dann mit einem Backup auch oder gar nicht.
Okay, weil das wäre meine nächste Frage gewesen. Also gerade so dieser Wachstum, den ihr ja da hingelegt habt, nochmal erwähnt seit 2017, jetzt gehen wir in die Saison 2025, 8 Jahre. Das ist jetzt ja nun schon recht schneller Wachstum, den ihr da hinbekommen habt, auch auf einem Markt. Ich sag mal, Nordrhein-Westfalen ist ja jetzt nun nicht ganz unkämpft. Da haben wir ja auch schon den einen oder anderen Coach oder Spieler oder Offiziellen mit dabei gehabt, um das ganze Thema zu beleuchten. Wo würdest du sagen, ist die Besonderheit beim American Football und auch die American Football Begeisterung in Krefeld im Gegensatz zum Rest von NRW?
Ich glaube, das ist am Ende, wenn man das alles so ein bisschen zusammenfasst, auch die Transparenz, mit der wir rausgehen. Also wir lassen jeden daran teilhaben. Jeder, der uns Fragen stellt, bekommt sie beantwortet, bekommt sie ehrlich beantwortet. Wir sind extrem transparent zur Stadt. Das kommt extrem gut an. Wir gehen aber auch in Schulen, geben da Unterricht mit der Ravens Football School. Wir haben ja im ersten Jahr nicht nur das Senior-Team gegründet, sondern haben dadurch, dass wir uns auch so einen Ravens-Kodex auferlegt haben, ähnlich wie es eine Unternehmensphilosophie ist, haben wir uns auferlegt, den Sport jedem zugänglich zu machen, egal welche Nationalität, Religion, Sexualität, Körperstatur er hat. Also all die ganzen Werte, die ihr uns ja auch schon in den alteingesessenen Vereinen vorlebt, haben wir halt auch in unserem Kodex drin. Und deswegen haben wir direkt die U19 mitgegründet. Im Jahr danach die U16, im Jahr danach die U13 und die U10. Und jetzt haben wir ja mittlerweile auch ein 55-köpfiges Ladies-Team, was ja DB2 spielt. Und das sind alles so die Punkte, das sind alles Meinungsbildner, die auch in der Stadt unterwegs sind. Wir gehen auch auf Stadtfeste. Wenn wir gefragt werden, kommen wir gerne zu solchen Veranstaltungen, machen viel mit dem Stadtsportbund. Also wir versuchen auch viel zurückzugeben. Und das ist, glaube ich, so nochmal das Besondere daran. Ja, der Unterschied vielleicht zum Handball, zum Eishockey und zum Fußball. Also bei uns in Krefeld.
Klingt grundsätzlich, ja, also wer es nicht weiß, also Eishockey ist ja gerade in Krefeld ja wirklich eine relativ große Nummer. Auch einen Randsport, das was ja eigentlich relativ interessant ist an der Stelle.
Hat aber eine wesentlich längere Historie, also 1936 und 2003 nochmal deutscher Meister gewesen. Also auch da, wir pflegen da auch eine enge Verbindung zu den Vereinen. Das ist vielleicht auch neu. Da haben wir auch so alle so ein bisschen, glaube ich, zusammengeführt, dass man mal miteinander spricht, dass wir da im regelmäßigen Austausch sind, weil Krefeld hat 240.000 Einwohner. Also da ist eigentlich für jeden genug Zuschauer da. Klar sind das natürlich immer Überschneidungen, aber da machen wir mittlerweile gemeinsame Ticket-Deals. Also da haben wir auch so ein bisschen das Ganze geöffnet, weil wir natürlich jung und ohne Geschichte waren oder sind. Oder zu kurze Geschichte, wo man sagt, ja, ihr habt doch damals in den 70ern, habt ihr uns doch. Und wir versuchen mehr in der Gegenwart zu leben als in der Vergangenheit.
Also keine Animositäten erst aufkommen lassen, sondern Synergien schaffen.
Korrekt,
genau. Klingt ja erstmal grundsätzlich nach sehr organischem Wachstum, den ihr da habt und wenn die Stadt da auch hinter ist. Also wenn man das organisatorisch so sieht oder beziehungsweise dann ja auch verwaltungstechnisch, um das Ganze so ein bisschen trockener zu betrachten, klingt das ja auf relativ guten Beinen stehend. Kommen wir zum emotionalen Faktor. Wie kommt das beim Zuschauer an? Also oder bei der Zuschauerin? Kommt ihr da in Krefeld wirklich dann auch auf die breite Masse? Du hattest es gesagt, zum Aufstiegsspiel waren ja relativ viele Leute da. Ist der Schnitt gehalten worden?
Der Schnitt, also wir haben so ein bisschen dieses Problem, dass die Spiele, das ist immer blöd, wenn ich das selber sage, aber ich sage einfach mal das, was mir gespiegelt wird, ich komme wieder, wenn es spannend wird. So, wenn man jetzt mal so auf die Zahlen guckt, wie unser Score so die Saison über ist, dann lassen wir relativ wenig Score zu und machen aber extrem viel Score. Das heißt also, es gibt viele, die schon nach der Halbzeit gehen. Das ist so ein bisschen wie wenn du Titanic guckst. Du weißt ja am Ende, dass das Schiff sinkt.
Ja, bringt das Wasser rein, dann komme ich.
Genau, genau. Ne? Ich komme wieder, wenn DiCaprio auf dem Brett liegt und pfeift.
Ja. Das Brett ist übrigens groß genug gewesen, dass er auch mit drauf gepasst hätte.
Ach so.
Es gibt eine Berechnung, dass er hätte locker mit drauf.
Und sie wollte nicht?
Man weiß es nicht, aber sie haben es nicht mal probiert. Also
ja, aber dann wäre die Szene auch danach hätte ja auch nicht geklappt. Ne?
Ja, das ist schon.
Hätte
ja
völlig.
Aber
trotzdem. Hätte ja beide überlebt.
Ja, so. Und wahrscheinlich wäre der Juwel auch nicht abhanden. Ach komm.
Egal.
Anderes Thema.
Da denke ich jetzt aber später nochmal drüber nach.
Schön, wir sprechen später nochmal drüber. Genau, aber ja, genau. Die Zuschauer kommen wieder, wenn es
so wird. Genau, und das ist so ein bisschen dieses Thema. Also wir sehen das jetzt gerade auch so ein bisschen bei anderen Sportarten in Krefeld, wo so ein bisschen die Spannung ist.
Ja.
Und das kann ich natürlich auch verstehen. Wenn du schon das Ergebnis so ein bisschen weißt, dann oder ahnst, dann ist der Druck natürlich nicht ganz so groß. Du willst natürlich diese Spannung haben und das merken wir, wenn wir gegen starke Gegner spielen, wo das Ergebnis dann doch immer irgendwie gleich geblieben ist. Aber da kommen dann tolle Teams und da ist dann der Zuschauerzuspruch auch deutlich höher. Also da sind wir dann auch bei 2.500, 3.000 Zuschauern. Und ansonsten sind wir dann so bei 2.000 Zuschauern, 1.900 bei einem Spiel, wo die Tabelle schon zeigt, deutlich zeigt, wo auch das Ergebnis hingeht.
Jetzt habt ihr ja GFL 2 vor der Brust. Wenn ich mir die GFL 2 angucke oder GFL 2 oder wie auch immer, da sind wir immer noch nicht drüber hinweg, wie es jetzt denn nun richtig heißt, dann sind da ja ganz andere Teams, die jetzt ja auch schon relativ etabliert sind. Man kann ja davon ausgehen, oder zumindest ist es ja wahrscheinlich, dass irgendwann auch mal Niederlage 2 hinzukommt. Jetzt hast du das gerade gesagt, viele von den Jungs sind seit 2018 mit dabei und sind Gewinnen gewohnt. Kann das ein Faktor werden, ein mentaler, oder ist das eher Anspruch, dann zu sagen, okay, gut, wir lernen?
Mittlerweile erstens, ja, wir lernen. Ich glaube, aus jeder Niederlage kann man auch lernen. Das wären jetzt die nächsten 10 Euro fürs Phrasenschwein. Aber es ist, glaube ich, wirklich so, dass du da viel auch mitnimmst und dann nochmal ganz anders wächst. der Tag wird kommen. Wir sind da nicht dumm oder blind, aber wir wollen natürlich immer versuchen, diesen Tag oder diese Situation so lange wie es geht herauszuzögern. Wir gehen natürlich mit einer gewissen Motivation da rein und mit einem gewissen Mindset, dass wir jedes Spiel gewinnen wollen, egal gegen wen wir spielen. Also den Respekt dem Gegner gegenüberbringen, steht auf einem ganz anderen Blatt Papier, den bekommt jeder von uns. Aber nichtsdestotrotz haben wir den Anspruch, auch wenn wir gegen Potsdam spielen würden oder gegen Schwäbisch Hall oder wen auch immer, dass wir den Anspruch haben, zu gewinnen. Weil sonst können wir zu Hause bleiben. Also das ist so ein bisschen dieses Thema und dieses Mindset, was wir unseren Spielern mitgeben. Und mittlerweile sind da ja auch viele, die ja aus anderen Ligen kommen oder aus höheren Ligen kommen oder aus anderen Teams, die natürlich Niederlagen und Zurückliegen ja gewohnt sind. Also wir haben ja mittlerweile
zumindest erprobt.
Erprobt, genau.
Gewohnt wäre schlecht.
Mögen tut es keiner, genau. Ja. Mögen tut es keiner, aber die es auf jeden Fall kennen. Ja. Und wir haben ja mittlerweile auch ein Development-Team, also ein zweites Senior-Team, wo dann halt auch nochmal welche spielen, die dann so ein bisschen vielleicht aus dieser 2018-Situation noch sind, die dann aber auch aus zeitlich gar nicht mehr schaffen. Also es ist ja schon ein immenser sportlicher Sprung, die GFL 2 und die GFL anzusehen. Also das wissen wir auch und da gehen wir auch, glaube ich, nicht blauäugig rein.
Sind wir bei oder bleiben wir bei blauäugig und Sprünge? In die Zukunft geschaut. Ihr wollt gewinnen. Wenn man gewinnt, kommt man dann dementsprechend auch weit. Im Zweifel auch in die GFL 1. Wenn man dann weiter gewinnt, irgendwann an die Playoffs. Und wenn man dann noch weiter gewinnt, dann ist es irgendwann das Finale. Und wenn man dann gewinnt, dann darf man auch irgendwann mal eine Trophäe in die Luft strecken. Ist das ein ausgewiesenes Ziel der Krefeld Ravens, kurz- oder langfristig?
Ja.
Das bedeutet, ihr seid damals 2017 auch wirklich mit dem Credo in den Start gegangen, beziehungsweise 2018, also, wir daddeln jetzt hier nicht rum und machen irgendwie so ein bisschen Football, sondern das ist wirklich erfolgsorientiert.
Das war direkt nahezu von Anfang erfolgsorientiert. Wir wussten ja auch nicht, wo die Reise direkt hingeht, aber wir haben eine Situation, wir haben ein wirklich schönes Rathaus. Was erzählt er jetzt wieder, aber wir haben ein wirklich schönes Rathaus.
Ich weiß, wo es hingeht.
Okay. Und deswegen war die Frage ja auch gestellt. Ja. Und vorbereitet ist er. Und wir haben 2019, gab es eine Situation, oder 2018 mag die schon gewesen sein, da haben wir, wenn wir neue Spieler bekommen, zeigen wir denen immer so ein bisschen die Stadt. Der Vorstand holt die ab, also das macht auch nicht irgendjemand, wenn die vom Flughafen oder vom Zug kommen, holen wir die ab und dann fahren wir mit so einem Neunmann-Bus erstmal so ein bisschen durch Krefeld und zeigen ihnen was, gehen abends gemeinsam essen. Ist für uns so eine Willkommenskultur. Ist für uns wichtig, dass die sich direkt abgeholt fühlen und nicht nur
abgeholt, eine
Nummer oder im wahrsten Sinne des Wortes abgeholt fühlen und nicht nur irgendeine Nummer sind. So. Und dann haben wir gesagt, und wir kennen die Historie auch von unserem Rathausbalkon, da haben deutsche Meister schon drauf gestanden, Olympiasieger, Goldmedaillensieger, da ist der DFB-Pokal drauf gefeiert worden, die deutsche Meisterschaft, der Krefeld Pinguine 2-3. Und wir haben für uns, und das ist immer wichtig, glaube ich, ob im Job oder im Sport ein Ziel zu haben, wir haben für uns gesagt im Vorstand, das wollen wir auch mal. Wir wollen da oben, irgendwann wollen wir da auch mal stehen und den Pokal, die Beule nach oben recken mit später dann einem Ring am Finger. Und wir haben nicht gesagt, wann, und wir haben auch nicht gesagt, wir werden. Das ist auch immer noch ein himmelweiter Unterschied, da werden wir auch teilweise falsch zitiert, sondern wir wollen. Und nicht weniger sollte der Anspruch sein, an das, was man tut, den Sport oder auch im Job, das, was man tut und das, was man liebt, möglichst erfolgreich zu machen. Und wir reden jetzt nicht von irgendwelchen völlig unmöglichen Themen. Ich glaube, wir sind da auf einem ganz guten Weg, aber es sagt auch keiner, in 2 Jahren stehen wir auf diesem Balkon. Aber es muss das Ziel sein für uns. Dafür geben wir ganz schön viel auf und unsere Familien verzichten auch ganz schön viel, nämlich dann auf uns teilweise. Dann muss das der Anspruch für uns einfach sein. Dass wir den, wie gesagt, du musst 100% haben als Anspruch. Du landest hinterher bei 80, wenn du aber bei 50% nur reingehst und sagst, ja, mal gucken, konci, konca, dann landest du bei 30% und dann bist du wieder in diesem Thekensport. Und das wollen wir halt einfach nicht.
Dafür wären die Strukturen, die ihr frühzeitig auch geschaffen habt, dann ja auch eigentlich gar nicht notwendig gewesen. In welcher Form würdest du sagen, siehst du dich oder siehst du euch, gerade was die Strukturen angeht, ein Stück weit als Benchmark?
Wir gucken gar nicht darauf jetzt, also wenn das jetzt die Frage ist, ob wir uns mit Schwäbisch Hall oder Potsdam oder Dresden vergleichen, steht uns überhaupt nicht zu. Also
muss das, ja nicht, aber gerade.
Aber wir gucken bei allen. Also wir sind sowas von Sammler und Jäger. Also wir gehen ja auch zu anderen Veranstaltungen, gucken uns andere Livestreams an oder unser Mediateam guckt sich andere Livestreams an. Es gibt so viele tolle Sachen. Also ich habe von dem Irima GFL Bowl so wenig mitgekriegt. Also klar, ne? Schlüsselszene und all das Ganze. Aber ich habe teilweise, der Ball war auf der linken Seite und ich habe rechts irgendwie gesehen, boah, da haben sie die Leinwand aber geil reingefahren. Also durch dieses Mundloch durch und ach Mensch, guck mal da mit den LED-Bannen, das haben sie aber gut gelöst. Also es gibt so viele Dinge, die man sieht, wo man ein Foto von macht. Und das ist das, woran man, glaube ich, wächst. Und also eine Benchmark, ob wir eine Benchmark für andere sind, würde uns ehren. Aber dass wir das jetzt für uns in Anspruch nehmen, eine Benchmark zu sein, nein. Und lernen tun wir von jedem und das auch aus anderen Sportarten. Deswegen haben wir diesen Austausch auch mit der HSG, also Handball, mit den Krefeld Pinguinen. Wir teilen uns aber auch oder tauschen uns auch häufig mit Paderborn, mit Jason aus, mit Torben Dill. Also es gibt so viele Menschen, zu denen wir da einen Kontakt mittlerweile haben, auch durch die Redcon. Das macht echt Spaß und es gibt ja jeder auch Auskunft und wir geben ja genauso gerne Auskunft in der Frage, wie habt ihr das gelöst, wie habt ihr das mit dem Livestream gemacht oder wie macht ihr die Powerparty bei euch? Da sind wir völlig offen und transparent und es hilft uns ja allen, diesen Sport noch attraktiver zu machen und so einen Mehrwert für alle zu schaffen in ganz Deutschland. Und da sind wir so ein bisschen, versuchen wir nicht missionarisch unterwegs zu sein, aber zu sagen, Mensch, haltet doch nicht vorm Berg damit. Lasst uns doch alle besser werden. Am Ende des Tages werden ja andere Dinge entscheidend sein, nämlich das, was auf dem Spielfeld passiert. Aber das Drumherum kann doch gerne überall ähnlich sein.
Verstanden. Hast du so ein bisschen das Gefühl, dass du Football blind wirst dadurch, dass du so viel um dieses Ganze drumherum wirklich tatsächlich den Fokus legst? Oder kannst du dir so ein Footballspiel mittlerweile oder auch zwischendurch einfach mal so völlig unbewertet angucken?
Nee, also krieg ich gar nicht. Ich bin ja gar nicht Football blind, sondern ich sehe ja, das ist ja das Schöne, weil mich dieser Sport und dieses Entertainment und all das Ganze, was dazugehört, ja total fasziniert. Also ich finde ja, wir haben ja auch immer eine extreme Demut jedem einzelnen Zuschauer gegenüber, der zu uns ins Stadion kommt. Und das Geld, was er bei uns ausgibt, sei es für das Ticket oder auch im F&B-Bereich, also Essen und Getränke, könnte er auch irgendwo anders ausgeben. Und dass er das für uns, für das ausgibt, was wir ihm bieten, ist für uns eine Ehre. Weiß ich jetzt nicht, ob man so pathetisch sein möchte, aber
Mich rührt das schon
und deswegen ist auch vielleicht merken das auch die Zuschauer bei uns, dass sie nicht nur ein Sitzplatz sind bei uns, sondern dass es für uns etwas ganz Besonderes ist, dass sie zu unserem Spiel kommen. Und deswegen liebe ich diesen Sport so und deswegen versuchen wir da eine ganz besondere Note reinzugeben. Und deswegen versuche ich auch immer ein sehr guter Gastgeber zu sein. Und das kannst du nur, wenn du von anderen Guten lernst. Und deswegen kann ich mir ein Footballspiel gar nicht so normal angucken. Aber ich habe mir auch die Olympischen Spiele Eröffnungsfeier gucke ich mir nicht normal an, sondern da nehme ich nichts für die Krefeld Ravens mit. Aber ich bin ja in dem Job auch so ein bisschen zu Hause. Und auch da, das ist dann halt Mindset. Dann guckst du halt anders. Das ist wie ein Gastronom. Also wenn du jetzt einen Steffen Hensler nimmst, der wird nie mehr in ein Restaurant gehen und einfach nur ein Essen genießen. Also der wird sich immer überlegen, gerade wenn es ihm gefallen hat oder wenn es besonders schlecht war, wird es ihm im Gedächtnis bleiben. Und
findest du das für dich persönlich ein bisschen traurig oder denkst du dir so, alles für einen Dackel, alles für einen Club? Wobei alles für einen Raben, alles für einen Club?
Nee, finde ich überhaupt nicht traurig. Das ist ja meine Passion. Also ich mache das ja nicht für eine Selbstbestätigung oder wir machen das ja nicht für irgendwelchen Fame, sondern wir machen das ja wirklich aus Leidenschaft und weil wir da Bock drauf haben. Sonst würden wir nicht, wie gesagt, in Schulen gehen oder uns ständig irgendwo präsentieren und überlegen, wie wir besser werden können, sondern das ist ein wirklich intrinsischer, ein wirklich mit Leidenschaft besetzter Antrieb. So, und das ist vielleicht das andere, wo andere sagen, ja komm, ist mir jetzt auch egal. Nee, uns ist es nicht egal. Also es sind ganz viele Dinge, die ich nennen könnte, wo wir ganz besonderen Wert drauf legen. Also nenne ein Beispiel, die Werbung bei uns sind alle, also wir hängen nicht unterschiedliche Banner auf, die haben unterschiedliche Farben, aber der Hintergrund ist auf allen Bannern schwarz und hat oben und unten, links oben und rechts unten hat der so einen gelben Strich, so wie so ein Frame. So, das ist irgendwie ein bisschen anders. Das ist jetzt nichts Großes, aber uns ist es wichtig, dass das in irgendeiner Form so ein bisschen die Wertschätzung und die Zusammenführung von den Ravens und dem Sponsor vermittelt. Eine Besonderheit, nur eine kleine Geste, aber auch da wird das dann nicht irgendwie gehangen, sondern es wird vernünftig aufgehangen, symmetrisch all das Ganze. Das wird auch nicht mal mit weißen Kabelbindern gemacht und mal mit schwarzen Kabelbindern, sondern immer mit schwarzen Kabelbindern. Und so gehen wir an ganz viele Dinge dran. Das ist wie wenn du zu Hause Gäste hast mit, und du denen einen besonderen Abend machen willst. Da gehst du von der Serviette bis zum Dessert über ein Aperitif, gehst du alles durch, um denen halt einen tollen Abend zu machen. So, und so versuchen wir den Leuten einen guten Game Day zu bereiten, die dafür zahlen und den Spielern ein perfektes Umfeld zu schaffen, um bei uns zu spielen und sich auf den Sport zu konzentrieren.
Ich freue mich auf jeden Fall auf eine Einladung im Hause Wittfeld zum Essen. Da gibt es ganz besondere Servietten und dann werde ich da als Gast auch gewertschätzt. Ihr durftet, ja, und das zum Abschluss des Podcastes, mal abseits von den Krefeld Ravens, durftet ihr ein ganz besonderes Team beherbergen oder Gastgeber sein. Die Nationalmannschaft war bei euch.
Unfassbar. Also kriege ich Gänsehaut, auch wenn ich darüber noch nachdenke. Als die Nationalhymne spielte und wir da unten mit dem Oberbürgermeister zusammenstanden und meinen Vorstandskollegen. Die Nationalhymne beim Flutlichtspiel, das war das erste Flutlichtspiel in der Grotenburg im American Football. Das war ganz Besonderes. Also auch da großer Stolz, den wir hatten, dass der AVD uns da vertraut hat, dass wir da der richtige Partner an deren Seite waren. Und hoffen wir, dass das noch häufig passiert, dass man in diesem Zusammenhang mit dem Nationalteam dann die Nationalhymne in Krefeld hört. Also Wahnsinn.
Oder vielleicht dann spätestens, wenn die Krefeld Ravens es denn dann irgendwann mal in den GFL Bowl geschafft haben. Chris Wittfeld, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank
total
für
diese
wirklich, wirklich einmaligen Einblicke in eure Organisation und was ihr da vorhabt. Viel Erfolg für die kommende Saison. GFL 2 wird mit Sicherheit herausfordernd, aber die Strukturen sehen auf jeden Fall so aus, als wenn da was Gutes rauskommen könnte. Wir sehen uns garantiert zwischendurch mal wieder. Hast du noch irgendwelche letzten Worte, bevor ich zu meiner Abschlusstirade komme?
Also du bist natürlich nicht nur im Hause Wittfeld herzlich willkommen, sondern natürlich auch in der Grotenburg und überall da, wo die Krefeld Ravens unterwegs sind. Das gilt natürlich für jeden anderen auch. Kommt uns besuchen, lernt uns kennen, wo immer wir sind. Wenn es Fragen gibt oder wer uns kontaktieren möchte, feel free. Wir sind da sehr, sehr am Austausch interessiert. Wie gesagt, wir haben die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Wer gute Ideen hat, und konstruktive Kritik sind wir immer für zu haben.
New Yorker präsentierte euch den This is GFL Football Podcast. Christoph Wittfeld von den Krefeld Ravens, heute mein Gast. Mein Name ist Thorsten Sell. Vielen Dank fürs Einschalten, Zuhören und bis zum Ende durchhalten. Liked, kommentiert, empfehlt uns weiter. Auch gerne die Krefeld, ich will mal Krefeld Ravens sagen, weil es geht immer so schön über die Lippen. Ich bin raus, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
This is GFL Football. Der GFL-Podcast mit Thorsten Sell.